So, jetzt unser Zustand. Millionen können von der Arbeit, auch von Vollzeitarbeit, nicht leben. Ja, der Sirke Verdi sagt, es sind 1,5 Millionen Menschen, die weniger als 5 Euro in der Stunde verdienen. Dann erzählt er selber von Tariflöhnen, die er abgeschlossen hat für Friseusen von 3,82 Euro. Solches Zeug. Jetzt fordert Sirske, mache einen Übergang, ja? Zwei bei den ökonomischen Gesetzmäßigkeiten, jetzt bin ich bei den Gewerkschaften. Die Diskussion über den Mindestlohn ist ein Offenbarungseid, so die Werbung für die Veranstaltung heute, über die Marktwirtschaft, ihre ökonomischen Gesetze. Sie ist aber auch ein Offenbarungseid über die Arbeitergegenmacht in dieser Gesellschaft. Sie ist ein Offenbarungseid über die Gewerkschaften. Dass die deutschen Gewerkschaften jetzt, nach einigem Streit in den eigenen Reihen, dass sie sich dazu bekannt haben, dass es einen Mindestlohn braucht, ist ein Offenbarungseid ihrerseits. Sie geben zu, dass ihr ganze Gegenmacht an der wichtigsten Stelle, nämlich dass man überhaupt vom Lohn leben kann, nichts taugt. Sie sehen sich außerstande, für die allergrundsätzlichste Geschichte, für die sie gegründet worden sind, dass man vom Lohn leben kann, sie sehen sich außerstande, dies zu bewerkstelligen. Sie erreichen ihren Daseinszweck nicht. Jetzt muss man zunächst mal noch immer darüber reden, ob das sich am Fehler von ihnen verdankt oder kein Fehler. Bloß einen Augenblick lang muss man die Frage verschieben. Man muss es als Faktum zur Kenntnis nehmen. Wenn Gewerkschaften sagen, es braucht einen Mindestlohn, den der Staat einrichten muss, dann erklären sie sich für ohnmächtig. Dann erklären sie, dass sie scheitern an dieser Gründungsaufgabe von sich. Und das Erste, was ich da ärgerlich finde an den deutschen Gewerkschaften, noch ehe ich über einen Fehler reden will, den sie gemacht haben, damit es so weit kommt, was ich ärgerlich finde, ist, dass sie aus dieser Ohnmachtserklärung nicht einen Schluss über die Lage ziehen, in der sie sind. Dass sie an der Ohnmachtserklärung nicht bemerken, in was für einem Laden sie hier sind, von was für einer Sorte Wirtschaft sie eigentlich das Leben ihrer Mitglieder gewinnen wollen. Sie merken, die Kapitalseite will so wenig zahlen, wie geht, und inzwischen geht sau wenig. Sie merken, sie müssen doch merken, dass sie bloß der Kostenfaktor sind, dass sie bloß das ausgenutzte Mittel sind. Und sie ziehen nicht den Schluss, dann ist aber ganz andere Feindschaft gegen diese Ordnung angesagt, sondern sie ziehen den Schluss, dann sind wir in der Frage unzuständig, da muss der Staat ran, da muss die Politik ran. Vollkommen ohne den Ton einer Kritik, ohne den Ton, das ist eben, wie ich sage, das ist der Offenbarungseid über unsere hundertjährige Anstrengung. Ohne diesen Tod sagen sie, ja, wir machen mit allem weiter wie bisher, und was die Untergrenze des Lohns betrifft, da können wir nicht für sorgen, das muss der Staat machen. Da rufen sie an die SPD und an die Linkspartei und so weiter. Die geben zu, dass sie das gar nicht regeln können und finden das nicht schlimm. Warum können Sie es denn nicht regeln? Nimmt man Ihre eigenen Auskünfte? Dann sagen Sie, naja, bei den Friseuren und im Fensterputzergewerbe und so weiter, da ist der Organisationsgrad so furchtbar niedrig. Diese Leute sind nicht organisiert und die Unternehmer halten die Gewerkschaften aus IKEA raus und aus McDonald's raus und ja, da können wir natürlich nichts machen. Was ist denn das für eine Auskunft? Die Leute sind nicht organisiert. Ja, dann müssten wir sie halt organisieren. IKEA hält die Gewerkschaften raus. Ja, da müssten wir halt nein. Die sagen, die machen es uns schwer. Da möchte man immer sagen, ja Leute, seid ihr nicht der Kampfverband? Seid ihr nicht Gegenmacht? Dass es euch nicht leicht gemacht wird, ist doch, wo sind wir denn? Was habt ihr denn gedacht, dass ihr eingeladen werdet? anders. Wenn man schon sagt, der Organisationsgrad in den Sektoren ist so niedrig. Man hört ja sofort raus. Eines ist denen vollkommen klar, längst ehe sie an irgendwas anders denken, dass die gut organisierte IG Metall, von der, wie man hört, in Deutschland der ganze Aufschwung abhängt. Also diese Deutschen, der deutsche Maschinenbauexport ist die große Stütze der weltwirtschaftlichen Bedeutung Deutschlands. Dass die mächtige IG Metall, dass die sagen würde, naja, da sorgen wir dafür, wir haben doch Erpressungsmacht. Dass die Millionen Arbeitslosen und die Unqualifizierten, die einander die Jobs eben beim Postzusteller und Fensterputzergewerbe wegnehmen, dass die nicht viel Druck entfalten können. Na gut, aber wir können es doch. Dass die sagen würden, wir sorgen dafür, dass gewisse Lohnuntergrenzen nicht unterschritten werden dürfen, fällt ihnen überhaupt nicht ein. Da denkt überhaupt keiner dran. Die Metaller sind die Metaller, die haben mit diesen Armutsfiguren nichts zu schaffen. Die Chemie ist die Chemie und die hat wieder mit Metall nichts zu schaffen. Wenn man die Gewerkschaften fragt, warum sie da nichts machen können, und wenn sie dann auf diesen schlechten Organisationsgrad verweisen, eigentlich verweisen sie doch darauf, diese Betroffenen von diesen furchtbar niedrigen Löhnen, diese Betroffenen tun selber nichts. Sie kämpfen nicht selber, sondern setzen darauf, dem Kapital mit ihrer Arbeitswilligkeit ein Angebot zu machen. Sie treten in Konkurrenz zu anderen, bieten sich an, vielleicht sogar billiger als ihr Nebenmann, und setzen auf ihre Arbeitsleistung als ihre Erwerbsquelle und auf ihre Konkurrenzposition, die sie einnehmen, vielleicht durch Billigangebot, vielleicht durch besonderen Fleiß, vielleicht dadurch, dass sie ihre Ausbildung nachholen oder was auch immer. Sie setzen auf ihre Konkurrenz. Das werfen die Gewerkschaften, meinetwegen Psirske, das wirft der den Fensterputzern und so weiter vor. Der Hammer ist, sie selber setzen doch auf Konkurrenz. Sie selber, die anderen besseren Gewerkschaften, stehen doch selber auf dem Standpunkt. Ihr Qualifikation, ihr besserer Job, ihr bessere Branche sind eine gute Garantie für einen auskömmlichen Lohn. Sie selber setzen auf und praktizieren die Konkurrenz, über die sie sich beklagen, als Grund ihrer Ohnmacht, wenn andere an anderer Stelle nicht sich zusammenschließen, sondern gegeneinander dem Kapital ihre Angebote machen. Ja, wenn man das bei sich selber nicht aufheben will, dann braucht man sich nicht wundern, dass es andere auch nicht tun. Und dann ist das der Grund der allgemeinen Ohnmacht. Ist aber auch anders ausgedrückt, das ist ein Beweis, so notwendig, dass man da nichts machen kann, ist es überhaupt nicht. Ja, im nächsten Moment sind doch diese großen Gewerkschaften die größten Konkurrenzgeier, ja. Sie, wenn Sie einen Standort zu verteidigen haben, dann sagen Sie, wir hier in, was weiß ich, Zuffenhausen, wir sind die besten Arbeiter von der Welt und nehmt bloß nicht die schlechten von nebenan. Wir Nokia-Leute in Bochum sind doch viel besser als die Schwachmarken in Rumänien. Das sind Sie, die Konkurrenz betreiben. Und genau die beklagen sich darüber, dass andere auch wie Sie auf ihre Arbeitsleistung fürs Kapital als ihre Erwerbsquelle und nicht auf die Aufhebung der Konkurrenz der Arbeiter untereinander und den Kampf gegen das Kapital auf das Mittel der Sicherung ihrer Existenz setzen. Nochmal eine andere Fassung von dem ganzen Gedanken. Die Gewerkschaften, die sind gut. Die wissen genau, überhaupt Gewerkschaft selber ist das. Es ist die Überwindung der Konkurrenz der Arbeiter untereinander, um gemeinsam dem Kapital gegenübertreten zu können und zu fordern oder um was durchzukämpfen. Im Wissen drum, dass jeder Arbeiter als Einzelner bedingungslos der wirtschaftlichen Übermacht der Gegenseite ausgeliefert ist und gar nichts durchsetzen kann. Also Überwindung der Konkurrenz der Arbeiter ist das Grund Es ist der erste Grundinhalt von gewerkschaftlichem Zusammenschluss. Und dann sagen dieselben Gewerkschaften, das geht gut, aber eigentlich bloß, wenn uns das Kapital die Hauptarbeit abnimmt. In Zeiten der Vollbeschäftigung, wo jeder gebraucht wird, wo die Unternehmer um Arbeitskräfte konkurrieren müssen, da ist der Zusammenschluss der Arbeiter leicht. Weil sie ja eh keine Konkurrenz spüren, weil ja jeder gefragt ist. Wo sie also gar nichts tun müssen für den Zusammenschluss der Arbeiter, da kriegen sie ihn hin. In Zeiten von Massenarbeitslosigkeit, wo jeder seine Haut zu retten versucht auf Kosten des Nebenmanns, wo also die Not die Konkurrenz der Arbeiter vorantreibt, wo es also darauf ankäme, die Konkurrenz der Arbeiter aktiv zu überwinden, das haben sie noch, in solchen Situationen geht es natürlich nicht. Wenn sie es kaum braucht, können sie es gut. Und wenn sie es dringend bräucht, sagen sie, dann kann man es von uns nicht erwarten. Sie selber wollen ja die Konkurrenz der Arbeiter nicht aufgeben. Sie selber sind ja die, die darauf setzen, dass der Einzelne durch seinen Beitrag zum Unternehmenserfolg, durch seinen Beitrag zum Wachstum, zur Konjunktur, dass sie ihre Existenz bloß sichern können, wenn sie gegen die Rechnungsweise des Kapitals störend, bremsend, alles durcheinanderbringend, behindernd auftreten. Anders ausgedrückt, die Gewerkschaften sind ohnmächtig, weil sie diese wirtschaftlichen Gesetzmäßigkeiten, von denen ich vorhin geredet habe, weil sie die ums Verrecken nicht gelten lassen wollen. Die glauben einfach nicht, dass sie, die Lohnarbeiter, hier das traurige Instrument der Gewinnerwirtschaftung sind und sonst überhaupt nichts. Sie glauben halt doch immer noch, sie wären irgendeine Art Mitverantwortliche und damit auch Mitteilhaber. Mitverantwortliche für den Wirtschaftserfolg und damit auch Mitteilhaber des Wirtschaftserfolgs. Sie glauben die Gesetze des Lohns nicht, die ich vorhin erzählt habe. Das ist in letzter Instanz der Grund ihrer Ohnmacht. Wenn sie die glauben würden, wenn sie ein Bewusstsein davon hätten, dass sie wirklich einen Feind haben, dann hätten sie auch die Macht, es zu unterbinden. Also das ewige Absenken der Löhne zu unterbinden. Dabei wissen sie übrigens sogar, muss man sogar noch dazu sagen, dabei wissen sie sogar, wie sehr sie das Niedriglohngetriebe auch in den besseren Berufen bedroht. Die IG Metall, alle besseren Gewerkschaften können davon erzählen, wie Firmen heutzutage ihre Belegschaften entlassen, dann Zeitarbeitsfirmen gründen, dann dieselbe Belegschaft als Zeitarbeiter wieder einstellen, aber zum halben Lohn.
Eine kurze Frage, und zwar die Ohnmacht der Gewerkschaften. Die tun ja auch selber sehr viel dazu bei, Feindbilder zu schaffen, wie die IG Metall vor 2 oder 3 Jahren, mit dieser Abbildung von irgendwelchen Insekten, mit Zylinder im afrikanischen Kraft und sonst irgendwas, die angeblich das grüne, kulturell grüne Deutsche verfallen würden und ausrauben würden. Und Verdi hat ja auch wiederum vor einem halben Jahr einen Prospekt rausgebracht über Heuschrecken. Also kannst du dazu was sagen, also Nationalismus, diese pathologische Projektion als Antisemitismus und Anti-Amerikanismus?
Ich würde mal sagen, bremsen wir mal die Gleichsetzungen dabei. Also, die Heuschrecke für sich, ja, mal ohne nationale Zutat, die Heuschrecke für sich, die Vorstellung, da sind Heuschrecken unterwegs, ist eine, vorsichtig gesprochen, eine ganz schlechte Kritik dessen, was man vorfindet. Ja, das gezielt war es auf diese Private Equity Gesellschaften, die so mit Unmengen Kredit und Unmengen mit Unmengen Kredithebeln so Firmen übernehmen. Was ist verkehrt am Bild der Heuschrecke? Das Bild der Heuschrecke speziell, das Bild der Heuschrecke ist deswegen verkehrt, weil die Firma, die produzierende Firma, als das Opfer ist, das kahl gefressen wird. Als das Opfer gedacht wird, das kahl gefressen wird. Jetzt ist es schon eine Wahrheit, dass solche Private Equity Gesellschaften, die sich solche Firmen krallen, die für ihren Gewinn ausbeuten und manchmal durchaus in einer Weise für ihren Gewinn herrichten, dass die Firmen drüber pleite gehen, aber ihnen das eingesetzte Kapital plus an Gewinn zurückspielen. Die Firma ist sogar Opfer, wenn man so will. Aber sie ist Opfer von was? Ja, davon, dass ihr eigener Standpunkt von einem anderen Kapitalisten gegen sie betätigt wird. Es ist Konkurrenz zwischen den Kapitalen, das kann man schon sagen, ist Konkurrenz zwischen den Kapitalen, an der manchmal welche auch Kapitalisten, auch Kapitale kaputt gehen und dann scheitern und auch ausscheiden. So, insofern ist das Verkehrte an dem Gedanken, da ist die gute Produktion, die ist doch für alle Beteiligten ein Segen, und dann kommt der auswärtige Geldkapitalist, oder der, also mein Auswärtigen noch weg, dann kommt der Geldkapitalist und fällt über die her. Der Fehler an der Darstellung ist, der Geldkapitalist gilt als Schmarotzer. Der Kapitalist selber gilt als Opfer. Dabei sind es doch dieselben. Der edle Kapitalist, der als Opfer gilt, ist doch auch nichts anderes als einer, der die ganze Produktion für keinen anderen Zweck einrichtet, als einen Gewinn draus zu machen, genau wie die Private Equity Gesellschaft, die diese Firma übernimmt, um einen größeren Gewinn draus zu machen. Deswegen ist es so albern zu sagen, der eine ist ein Heuschrecke, der kriegt das Schmarotzer-Etikett, und der andere ist, ja, das schaffende Kapital, das doch für alle was leistet. Das ist das Verkehrte. Deswegen merkt man ja auch, wer Heuschrecke sagt, will nicht Kapitalismus sagen. Er will ihm sagen, da übertreiben es welche, da machen es welche zu arg, zu rücksichtslos und so zu. Also das Kapital ist in Schutz genommen vor den bösen, ja, Finanzhaien. So, das ist die Ecke. Jetzt kriegt das ist der Fehler in der Hinsicht. Jetzt kriegt das Ganze noch einiges Gewicht in der nationalen Diskussion, wenn diese Finanzhaie als Ausländer erkannt wird. Dann ist es unser schöner deutscher Kapitalismus, der doch für alle eine Existenzgrundlage ist, wird beschädigt durch auswärtige Profitgeier. Immer das schöne Absurde, am Ausländer merkt man, dass ihm bloß um den Profit geht. Ja, worum geht es denn sonst in unserem ganzen Laden? Es ist das zweite Verkehrte. Das dritte ist, und dann ist natürlich klar, das heißt dann ein Aufruf zu einer deutschen Abwehrhaltung gegen die ausländischen Dinge. Übrigens, in der Regel einfach zur Beschwichtigung der proletarischen Opfer gedacht, nicht um irgendeine Gegenmaßnahme zu ergreifen. Die wissen schon, dass in einem internationalen Kapitalismus, in dem gerade Europa der große Nutznießer ist, die wissen schon, dass das einfach dazugehört, dass internationale Anleger sich Firmen kaufen. Und sie wollen ja auch, dass deutsche Finanzinstitutionen auswärts die Firmen kaufen. Das will keiner unterbinden, genau wie jetzt bei Nokia. Ja, da tritt der Rüttgers als NRW-Ministerpräsident an und da kommt, marschiert die und die Kanzlerin schmeißt ihr Handy weg und so weiter und so weiter. Aber kein Schwein denkt doch dran, das wirklich zu stoppen, dass sie die Firma zumachen. Das ist klar, das muss sein. Und dann gibt es nationalistische Töne, wo sich die Politik den beschädigten Proleten als Schutzengel empfiehlt. Ja, dass die das Vertrauen in die Politik nicht verlieren sollen, gerade wo sie jetzt ihr Lebensgrundlage verlieren. Um das geht es, aber nicht um irgendwas zu verändern am Gang der Dinge. Das ist soweit so gut. Das Ganze jetzt noch als antisemitisch, meine ich erstmal, ist überhaupt nicht der Fall. Das hat mit Semitismus und Antisemitismus einfach nichts zu tun. Es gibt die falsche Kapitalismuskritik, dass die einen Kapitalisten Schmarotzer wären und die anderen schaffend. Dass das vor 60 Jahren in Deutschland die Schmarotzer auch noch auf ein Volk im Volke bezogen worden sind und gesagt wird, wir wissen, wer es ist. Es waren die Juden, dass es die Juden gewesen sein sollen, die Geldkapitalisten, die schlechten Kapitalisten, im Unterschied zu den Guten, die ihr produzieren. Das stimmt schon. Aber das hat jetzt, wenn Müntefering sagt, Heuschrecken überfallen, dann hat es einfach, dann ist es ein Hineinlesen, wenn man an der Stelle sagt, der Müntefering hätte antisemitische Anklänge erkennen lassen oder irgendwas. Das ist einfach übertrieben, da ist nichts. Das interessiert, die Semitismusfrage interessiert ihn an der Stelle nicht und alle seine Zuhörer auch nicht.
Aber die Leute wissen ja, wer gemeint ist.
Nein, niemand meint, die Juden werden gemeint. Jeder meint, es werden die Private Equity Gesellschaften.
Das macht ja da keinen Unterschied.
Doch, das macht einen Unterschied.
Das ist doch, wie gesagt, der Abwehr, zum einen zu sagen, ja, Deutschland ist in der Hinsicht Natur gewachsen, ist ein grüner Ort, wo das Kapital schaffende Arbeit quasi zum Volkswohl da ist, während das Zersetzende, also das, was wir projizieren nach draußen, das böse Geldkapital meinetwegen, überhaupt nicht für der Kapitalist, der kein rheinischer ist, dann das Naturgewachsene eben zersetzt und aussaugt. Es konkretisiert sich ja dann doch, oder?
Soweit habe ich jetzt zwar alles ein wenig blumig, wie du das sagst, aber finde ich jetzt alles noch, da ist noch nichts antisemitisch dran.
Aber die Darstellung, wie es dann dargestellt worden ist bei dem IG Metall, war doch so, dass es eine Stechmücke ist, die einen Zylinder aufhatte.
Der Zylinder ist immer der Kapitalist, das ist ja klar, das macht kindisch sein, solche Symbol, aber doch nicht antisemitisch.
Nein, mit den Farben der Sternen, mit den Streifen der USA.
Ja, dann war es Anti-Ami. Ist immer noch nicht antisemitisch, ist Anti-Ami.
Ja, beim Film Süß wird ja gezeigt, quasi, dass die, wird sogar gesagt, fallen die Heuschrecken vor uns her. Das ist ein altes Zitat und das greift einfach.
Weil siehst du, das ist. Unser Molli wird sagen, das ist eine Subjekt-Prädikat-Verwechslung. Es geht wieder so. Das ist so nach dem Muster. Naja, eine falsche Kapitalismuskritik nennt Finanzkapitalisten Heuschrecken. Irgendwann mal sind Juden als Heuschrecken bezeichnet. Also sagt jeder, der Heuschrecke sagt, Jude. Und das stimmt einfach nicht. Ja, aber so, aber das ist doch die Geschichte.
Aber das wird doch hineingelegt. Da
nein.
Die Adressaten wissen doch, wer gemeint ist.
Nein. Die wissen genau den, der gemeint ist. Und das ist nicht der Jude gemeint. Das stimmt einfach nicht.
Israel gemeint, die armen Palästinenser besetzen und dieses Land.
Weil das ist ein anderes Thema. Die gibt es schon auch, das Thema. Die armen Palästinenser. Ja, die kommen schon vor. Aber die kommen doch hier nicht vor. Das darf man nicht machen. Das ist... Ja, ich habe das kürzlich erst erlebt, da wenn dann einer überhaupt sagt, im Grunde schmarotzt doch das Kapital von der Arbeit, dann kriegt er gesagt, das ist ein antisemitischer Gedanke, steckt den mal gefälligst wieder ein. Denn irgendwo muss man doch das Wort Schmarotzer noch sagen, ohne dass man gleich sagt, das ist also quasi bloß niemanden Schmarotzer nennen, sonst bist du ein Antisemit und das ist ja wohl das Übelste, was es gibt. Das geht so nicht. Das
darf man nicht machen. Kontext, wenn die IG Metall ganz klar Bilder dafür liefert, ja, und Verdi ganz klar wieder die Metapher mit den Heuschrecken, obwohl sie die Diskussion innerhalb der IG Metall durchaus 2 Jahre vorher mitbekommen hat. Da frage ich mich, warum sie das wieder nochmal aufnehmen, ja.
Und weil sie halt Heuschrecke sagen wollen.
Nein, aber wie gesagt, sind ja auch, das brauche ich auch hinaus und ich sind ja so ohnmächtig nicht, dass sie nur quasi passiv umsetzen, sondern die tun ja auch am deutschen Nationalismus, an der Ideologie auch kräftig mitmischen.
Jetzt, wir müssen wieder wegkommen davon.
Aber wie gesagt, es wurde jetzt noch nicht die Diskussion an diesen Leuten.
Weil du gerade gesagt hast, dass das Ohnmachtsargument, dass es daran realisiert, dass sie da auch viele Leute durchaus Einfluss haben.
Ja, das war aber nicht ganz seit Gedanke war nicht, dass sie ja für ihre Leute, also der hat eine Opposition gemacht zwischen, das ist nicht Ohnmacht oder jedenfalls nicht nur Ohnmacht, sondern reine Ideologie, wenn ich das richtig verstehe. So, und die Opposition ist nicht schön, weil natürlich ist das Ohnmacht, übrigens, das merken die auch. Die leiden doch auch daran, dass die Löhne sinken, dass sie für die Existenzbedingungen, für die sie sich gern verantwortlich erklären, nicht sorgen können. Die leiden auch daran, dass sie diese Billigkonkurrenz derer, die sich um jeden Preis anbieten, zu spüren kriegen und so weiter. Also das Moment ist Moment Ohnmacht. Jetzt ist halt dieser Zusammenschluss von Arbeitern im Kapitalismus, um von Lohnarbeit leben zu können, das ist halt ein Widerspruch in sich. Das ist ein Widerspruch, weil wer merkt, dass er drum kämpfen muss, muss eigentlich merken, dass es nicht sein Mittel ist. Dann muss er eigentlich sagen, ja, dann will ich dieses Verhältnis loswerden. Jetzt sagen die aber, wir wollen nicht das Verhältnis loswerden, nicht den Kapitalismus loswerden, indem wir immer kämpfen müssen, um leben zu können, sondern wir wollen kämpfen, um im Kapitalismus und von ihm leben zu können. So, wer den Standpunkt erstmal einnimmt, der hat das Problem, dass er gleichzeitig weiß, dass er immer wieder stören muss und gleichzeitig selber überhaupt nicht stören will, weil er ja gerade vom Erfolg des Ladens sein Teil kriegen will. Also will er den Erfolg, also will er seine Mitwirkung und so weiter. So, und in diesem Widerspruch bleiben die einfach stecken. Und es hat total seine nationalistische Seite. Deswegen sind Gewerkschafter durchaus Nationalisten, deswegen sind sie manchmal enttäuschte Nationalisten, wenn es nicht gut geht. Dann sind sie auch mal für, eben in der Nazi-Zeit, im Vorfeld der Nazis, war ihnen gar nicht so klar, ob sie mit der Nazi-Gewerkschaft nicht auch mal was können. Übrigens, ganz schnell danach sind sie verboten worden. Also so identisch waren sie dann auch wieder nicht. Aber es ist halt ein Riesenwiderspruch, in einem Land sich als wichtige Säule des Gemeinwesens aufzufassen, in der man bloß Unkost ist. So, diesen Widerspruch organisieren die und den organisieren sie inzwischen total demokratisch. Und das ist halt scheiße, was sie da bauen. Aber es ist nicht gut zu sagen, das wäre eine Ideologie, die sie sozusagen bewusst unter das Volk streuen, um. Also deswegen, das ist nicht Dummheit, nicht Ohnmacht, sondern bloße Ideologie. Diese Opposition gefällt mir nicht, weil so viel drüber stehen tun die auch nicht, dass sie quasi die bewussten hinters Lichtführer der anderen wären. Die denken einfach so blöd. Jetzt gehen wir wieder zurück zu dem Ding. Ich war dabei, dass ein Mindestlohn gefordert wird, ist ein Zeichen, dass noch nicht einmal ein Lohn, von dem man leben kann, bezahlt wird. Dann war die längere Ausführung. Und das ist auch ganz klar, denn dass man vom Lohn leben kann, ist einfach kein Kriterium seiner Bezahlung. Das kommt in dem, warum er und wofür er und wie hoch er bezahlt wird, einfach nicht vor. Deswegen hat es mal die Gewerkschaften gebraucht, weil die Arbeiter vom Lohn nicht leben konnten. Jetzt sagen die Gewerkschaften, wir können das nicht regeln. Also es muss der Staat regeln. Wenn überhaupt wer, muss es der Staat regeln und der tut es auch.